Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mutter lag immer noch von oben bis unten eingegipst im Krankenhaus. Sie hatte bei ihrem Sprung ungefähr 20 Brüche erlitten, die einfach nicht heilen wollten. Einmal in der Woche besuchte ich sie. Ich war eigentlich ganz froh darüber, dass ich mich zumindest eine Zeit lang nicht um sie kümmern musste und mehr Zeit für meine Musik hatte. Dabei kam meine musikalische Ader doch von ihr. Als Musiklehrerin für Klavier, Blockflöte und musikalische Früherziehung hatte Mutter mich schon sehr früh im Flötenspiel unterrichtet. Mit 10 Jahren wurde es langsam Zeit, sich für ein Erwachseneninstrument zu entscheiden.
So, Heinz, du bist jetzt alt genug, was wirst du denn gerne lernen?
Schlagzeug. Alle Jungen wollen Schlagzeug oder E-Gitarre spielen. Mutter blickte mich entgeistert an.
Das geht hier aber doch nicht im Reihenhaus, der Lärm.
Ja, denn eben E-Gitarre.
Das ist doch dasselbe.
Meiner Mutter war nicht begreiflich zu machen, dass man einen Verstärker auch leise drehen kann.
Gibt es denn kein normales Instrument?
Normal, mir fiel keins ein.
Wir haben doch noch meine alte Geige, die klingt sehr gut. Und Unterricht könntest du bei Frau Fischer nehmen.
Ach, Geige, ich weiß nicht.
Frau Fischer kennst du doch, die findest du doch auch nett.
Frau Fischer war wie meine Mutter ein unverheiratetes Bildungsbürgermutchen um die 50. Manchmal trafen sich die beiden bei uns zu Hause zum gemeinsamen Musizieren. Frau Fischer schrammelte auf ihrer Violine und Mutter begleitete sie dazu mit spitzen Fingern auf dem Klavier. Ich fand es immer irgendwie traurig. Es klang wie ein vertrockneter Balzgesang, der Männer anlocken sollte. Frau Fischer sah aus wie eine große, langsame Heuschrecke. Mutter war ganz begeistert von ihrer Idee.
Also, ich schlag jetzt mal was vor. Ich lass die Geige aufarbeiten und du probierst das mal aus. Und wenn du keine Lust mehr hast, hörst du einfach wieder auf.
So einfach würde das sicher nicht werden, aber ich war zu schwach, um Widerstand zu leisten.
Ja, von mir aus. Aber erst nach den Sommerferien. Aber du weißt, dass du dann auch üben musst, sonst bringt das nichts. Ich kenn dich doch.
Quatsch, nichts kennst du, gar nichts. Es folgten verlorene Jahre lustlosen Gefiedels. Die Geige mochte mich nicht und ich mochte die Geige nicht. Der Vietnamkrieg ging zu Ende. Die Volljährigkeit wurde von 21 auf 18 Jahre heruntergesetzt. Helmut Schmidt als neuer Bundeskanzler vereidigt. Und ich begab mich jeden Dienstag um 16 Uhr in Frau Fischers Tretmühle. Außerdem musste ich täglich unter Beobachtung meiner Großmutter 20 Minuten üben. Meine arme Oma. Nach 4 Jahren war ich immer noch nicht in der dritten Lage und konnte gerade mal den Entertainer spielen. Eine erbärmliche Leistung. Irgendwann sah auch Mutter ein, dass es keinen Zweck hatte.
Wenn du partout keine Lust zur Geige hast, dann musst du auch nicht.
Ich war froh und gleichzeitig beleidigt.
Ja, dann spiele ich jetzt erstmal gar nichts mehr. Hast du nicht vielleicht auf etwas anderes Lust? Klavier zum Beispiel?
Ja, mal sehen, aber erstmal nicht. Ah, herrlich. Endlich der Fron der Fischerschen Geigenexerzitien entronnen. Jetzt konnte gelebt werden. Ich begann mich für den Zweiten Weltkrieg zu interessieren, las eine Menge Bücher darüber und baute Kriegsspielzeug von Airfix zusammen. Eine unbeschwerte Zeit. Aber die Musik ließ mich nicht los. Ein halbes Jahr später hörte ich zum ersten Mal die britische Band Jethro Tull und war elektrisiert. Der Frontmann Ian Anderson hatte sich historische Verdienste um die Rockmusik erworben. Er war der erste Mensch der Welt, der in einer Rockband Querflöte spielte. Auf einmal wusste ich, was ich wirklich wollte. Ich wollte sein wie Ian Anderson und ich wollte Querflöte spielen. Das mit Ian Anderson sagte ich Mutter natürlich nicht. Ihr gegenüber tat ich wieder harmlos und sie willigte auch sofort ein.
Aber du weißt, dass du dann auch üben musst, sonst bringt das nichts.
Ja, ja. Weihnachten 1976 lag eine niegelnagelneue Querflöte von Yamaha unterm Tannenbaum. Tagelang bestaunte ich das wunderschöne Instrument, baute es zusammen und wieder auseinander und versuchte vergeblich, ihm Töne zu entlocken. So verbrachte ich die Zeit bis zum Unterrichtsbeginn damit, zu Jethro Tull-Platten vor dem Spiegel zu posieren. Ich stand wie mein großes Vorbild, einbeinig wie ein Storch vor dem Spiegel und tat so als ob. Das war nämlich Ian Andersons Markenzeichen. Einbeiniges Spiel. Genial. Ich fand, dass das die beste Performance seit Einführung des Showbusiness überhaupt war. Für meine Playbacks vor dem Spiegel hängte ich mir den guten Pelz von Oma um, denn Ian Anderson und seine Mann hatten wirre lange Haare und Bärte und sie trugen Pelzmäntel. Richtige Freaks. Die hysterische Anti-Pelz-Stimmung war damals noch weitgehend unbekannt. Für mich waren sie die größte Rockband aller Zeiten, scheiß auf die Beatles. Ich habe nie wieder jemanden so nachgeeifert wie dem zauseligen Storchenkönig und über Jahre nichts, aber auch wirklich gar nichts anderes gehört als Jethro Tull. Leider durfte ich mir die Haare nicht so lang wachsen lassen wie meine Vorbilder. Sobald die Spitzen die Ohren bedeckten, bekam der Blick meines Großvaters etwas Starres.
Du siehst ja schon wieder aus wie ein Beagle.
Und ab ging's zum Bahnhofsfriseur. Ausgerechnet zum Bahnhofsfriseur. Meine Familie war einhellig der Meinung, dass der dort tätige Jugoslawe hervorragend Haare schneide. Opa und ich also hin zum Harburger Bahnhof, ein fragender Blick des serbischen Meisterkoffers und dann das Todesurteil meines Großvaters.
Fassung!
Ratzekarl wurde die Rübe abgeschabt und ich sah aus wie einer aus der geschlossenen Abteilung. Trotzdem übte ich weiter begeistert Flöte. Nach einem Jahr begann ich auch noch mit Klavierstunden, da man Klavier für die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule braucht. Denn so viel stand fest, ich würde Berufsmusiker werden. Mutter war zufrieden, nur meine Begeisterung für Rockmusik war ihr nach wie vor suspekt.
Hör doch mal richtig hin, Heinz, da wiederholt sich doch ständig alles und dazu dieser monotone Rhythmus, immer nur bum bum bum. Du bist doch musikalisch, du musst doch hören, dass das primitiv ist.
Ich übte wie ein Verrückter. Manchmal stand ich schon um 4 Uhr morgens auf, um vor der Schule 2 Stunden zu flöten. Mit 17 kam das Saxophon hinzu und dann entdeckte ich den Jazz. Jazz war viel anspruchsvoller als Rock. John Coltrane konnte 1000-mal besser spielen als Ian Anderson, Ritchie Blackmore und Emerson, Lake und Palmer zusammen. Der Jazz-Brutal-Frontmann gefiel sich immer noch in seiner Rolle als lächerlicher Rockstorch. Doch ich war schon viel weiter als er, übte wie ein irrer Jazz-Standard, versuchte hinter das Geheimnis der alterierten Tonleiter zu kommen und wie man am elegantesten von F-Moll nach D-Dur moduliert.